SWR 2 Zeitgenossen mit Charlotte Knobloch, Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern. Synagogen brennen, ein randalierender Mob vor jüdischen Geschäften, Juden, die gedemütigt, geschlagen und ermordet werden. All das hat sich vor 80 Jahren in der Reichspogromnacht ereignet. Und lange Zeit glaubte man, dass man diese finsteren Zeiten in Deutschland hinter sich gelassen hätte. Das rechtes Denken, sich allenfalls auf irgendwelchen zwielichtigen Hinterzimmerforen im Netz artikuliert. Aber spätestens seit den Ereignissen in Chemnitz ist deutlich geworden, antisemitische Sprüche sind wieder da, laut und öffentlich auf der Straße. Nie wieder Israel, skandierten die rechten Gruppen in Chemnitz. Es kam zudem zu Übergriffen auf ein jüdisches Restaurant. Und schon vor diesen Ereignissen hatten AfD-Anhänger die Gedenkstätte Sachsenhausen besucht und bei einer Führung mit provozierenden Einlassungen die Existenz der Gaskammern geleugnet, den Holocaust in Frage gestellt. SWR 2 Zeitgenossen mit Charlotte Knobloch. Sie hat von diesen dunklen Zeiten in Deutschland eine Menge erlebt. Frau Knobloch, nach diesen Ereignissen in Chemnitz hat ja eigentlich ganz Deutschland in den Medien mitverfolgen können, wie da um einen Begriff gestritten wurde, um diesen Begriff Hetzjagd. Haben Sie dieses umstrittene Video eigentlich auch gesehen und was haben Sie gesehen?
Also wenn ich auch die Gelegenheit gehabt hätte, dieses Video mir anzuschauen, dann hätte ich es nicht getan. Weil das sind Ereignisse, die ich mir nicht vorstellen konnte, dass es so etwas wieder in unserem Lande gibt. Wir erleben seit Jahren ein Absinken von Hemmschwellen. Der Zunahme von Antisemitismus ist deutlich zu erkennen. Chemnitz, der ganze Ablauf und der Angriff auf das jüdische Restaurant am Tage darauf, da fühle ich mich heutzutage in das Jahr 1928 versetzt, als die Demonstrationen und die Unkenntnis der Menschen dazu führten, dass Hitler am 30. Januar 1933 die Wahl gewann und daraufhin das sogenannte Deutsche Reich regieren konnte. Also ich bin wirklich entsetzt, dass dieser offene Hass, der sich auf alles Jüdische und besonders auf Juden zeigt, wieder vorhanden ist. Auf der anderen Seite glaube ich, dass man von der politischen Seite her die Dinge noch nicht so im Griff hat. Diese Situation ist nicht plötzlich vom Himmel gefallen, dieser Angriff auf Menschen, die entweder jüdisch sind oder Flüchtlinge. Und da sehe ich, dass die Vorbereitungen oder jedenfalls die Richtungen, die dem entgegenstehen könnten, absolut nicht vorhanden sind. Und der Aufstieg einer rechtsextremen Partei ist besonders besorgniserregend.
Also im Prinzip ist es nicht nur ein Einzelfall, Chemnitz, sondern die Spitze eines Eisberges. Und woran liegt es, dass auf einmal sich so, auch natürlich europaweit betrachtet, so rechtes Denken wieder Bahn bricht? Haben Sie da eine Erklärung dafür? Weil auf deutsche Verhältnisse betrachtet, uns geht es ja gut. Wir haben keine große Arbeitslosigkeit, es gibt eine große Kaufkraft und ein großes Vermögen in Deutschland. Also wirtschaftliche Gründe können es eigentlich nicht sein.
Aus meiner Sicht heraus sind es keine wirtschaftlichen Gründe, sondern es sind nationalsozialistische Gebräuche, die jetzt wieder zum Vorschein kommen. Und warum Menschen sich dafür interessieren und das auch lautstark in ihren furchtbaren Aussagen auch darstellen, ist mir absolut ein Rätsel. Aber ich würde sagen, diese wirklich rechtsnationale Partei, die schon ihr Unwesen treibt, ist verantwortlich für diese Ausschreitungen und für diese Art und Weise der Demonstration. Und wenn man mit den Neonazis zusammenarbeitet, dann kann man nichts anderes erhoffen, als wie die Tatsache wir jetzt in Chemnitz wieder gesehen haben und in Berlin es auch schon passierte.
Diese rechte Partei, die Sie angesprochen haben, ist ja unzweifelhaft als die AfD zu identifizieren. Und gerade die Vertreter dieser Partei äußern sich in der Öffentlichkeit ja sehr ungeniert. Also nehmen wir den Fraktionsvorsitzenden Alexander Gauland, der davon gesprochen hat, dass Hitler und die Nazis sozusagen ein Vogelschiss in der deutschen Geschichte seien. Wenn Sie solche Sprüche hören, denken Sie dann doch vielleicht wieder ans Kofferpacken?
Also ich packe keine Koffer, weil ich habe sie ausgepackt und ich stehe zu meinem Wort. Aber es kommen Mitglieder unserer Gemeinde und fragen, sollen sie sich interessieren, dieses Land zu verlassen? Haben sie noch die Möglichkeit, ihre Kinder in Frieden und Freiheit zu erziehen, was sie sich auch vorgenommen haben? diese Probleme, die die Menschen haben, die gehen mir sehr nahe. Und ich versuche immer, sie davon abzuhalten, irgendwelche Entscheidungen zu treffen, weil ich immer wieder mir vorstellen kann und hoffe, dass diese Unternehmungen und diese Partei das gleiche Schicksal erleidet wie verschiedene Parteien in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts und jetzt in den ersten Jahren des neuen Jahrhunderts vorhanden sind. Das ist aber ein Optimismus, den ich verbreiten möchte, aber die Tatsache, dass Menschen Angst haben. Wenn man mit Angst rechnen muss, dann sind viele Dinge nicht mehr so normal, wie man sich es vielleicht vorstellen muss. Da reagieren Menschen dann in einer ganz anderen Form. Und das ist mein Dafürhalten, dass ich ihnen die Angst nehme und sie mehr oder weniger davon überzeugen möchte, dass es noch nicht so weit ist. Aber gerade jetzt wieder nach Chemnitz war der Andrang wirklich ziemlich groß.
Frau Knobloch, 80 Jahre ist es jetzt her, da brannten jüdische Geschäfte und Synagogen in Deutschland. Sie persönlich waren ja damals noch recht klein. Haben Sie noch eine Erinnerung an diesen 9. November 1939 oder welche Erzählungen haben Sie noch von diesem Tag im Kopf?
Also da war ich schon 6 Jahre alt, kann mich sehr gut an diesen Tag erinnern, als ich mit meinem Vater, der gewarnt worden war, nicht zu Hause zu bleiben. Und wir haben dann gesehen, dass diese Warnung vollkommen richtig war, weil man hat ihn gesucht und hat ihn nicht gefunden, weil wir natürlich auf der Straße waren. Meine Großmutter, die mich erzogen hat in dieser Zeit, wollte da nicht mitgehen, weil sie war der Meinung, sehe ich heute noch, dass wir zu dritt auffallen würden. Es war kalt und sie hat mir da noch den Schal umgelegt und wir sind auf die Straße gegangen und wir mussten die Geschäfte erblicken von Bekannten meines Vaters, die Kaufhäuser hatten, wo schon die Fenster zersplittert waren. Mein Vater hat dann angerufen und wollte wissen, ob in seinem kleinen Büro, das er noch als Konsulent haben konnte, um Juden zu vertreten, was vollkommen Nonsens war. Und da waren sie schon und haben auf ihn gewartet. Hat sie schon am Telefon gehabt, hat nur nach sich selbst gefragt. Und dann haben sie ihm gesagt, sie warten auch auf den Rechtsanwalt, auf den Neuland, nicht Rechtsanwalt, sondern auf den Neuland. Wir sind dann an der Synagoge zuerst vorbeigegangen. Mein Vater hat schon gehört, dass sie brennt. Als wir dort angekommen sind, war wirklich starker Rauch. Ich habe in dem Moment wirklich zu weinen angefangen, weil da nebendran war mein Kindergarten. Und ich habe gedacht, dass dieser Kindergarten auch brennt. Hat mich mein Vater sofort weggezogen, damit ich nicht auffalle. Das waren Menschen dort gestanden, die da wirklich, kann ich mich erinnern, sehr stumm, ohne irgendeine Regung, sich dieses Szenario angeschaut haben, die brennende Synagoge. Und von dort aus sind wir weitergegangen zu meinem Lieben, so habe ich ihn genannt, Opa Rothschild, der immer sehr, sehr nett zu mir war. Und den hat man dann in dem Moment, fast als wir ankamen, hat man ihn gerade aus dem Haus geführt. Er hat eine weiße Binde um den Kopf gehabt, die war so blutdurchdringt, die war so schwarz auf verschiedenen Bereichen und hat ihn mit Füßen in den bereitstehenden Wagen reingeworfen. Und wir haben ihn im Leben nie mehr wieder gesehen.
Diese Vorgänge, konnte man die irgendwie erahnen? Also ich meine, da sind ja einige Jahre vorangegangen. Und Sie beschreiben auch in Ihrer Biografie zum Beispiel, dass ja die jüdische Gemeinde aus treuen deutschen Patrioten bestand. Auch Ihr Vater beispielsweise hat sich ja als einen Mann verstanden, der fest auf diesen deutschen Rechtsstaat vertraut hat. Das ist ja immer diese Frage, konnte man das absehen? Oder war man einfach in diesem Vertrauen auf diesen Staat, dass der doch funktionieren wird?
Also einige sogenannte deutsche Reichsbürger jüdischen Glaubens, und es waren nicht wenige, haben natürlich gedacht, es trifft den anderen, nur nicht mich. Und dieser Gedankengang wurde natürlich in dem Moment vollkommen zerstört, als sie die ersten Deportationsaufforderungen bekamen. Und da muss ich schon sagen, dass die deutschen Reichsbürger jüdischen Glaubens nicht die Realität erkannten. Mein Vater anscheinend schon, weil er mir später erst erzählt hatte, dass er nicht sehr begeistert war, dass gerade in dieser Zeit ein Kind in die Welt gesetzt wird. Ich bin im Oktober 32 geboren, am 30. Januar 33 wurde Hitler gewählt. Und hatte er anscheinend doch irgendwelche beklemmende Ahnungen, die er wahrscheinlich auch nicht so an sich heranlassen wollte, in seinem Glauben an das Deutschtum, das viele Juden auch angenommen hatten.
Ich denke auch, es ist so, dass man immer noch hofft, dass es nicht so schlimm kommen wird.
Viele dachten, es trifft nicht mich, es trifft nur den anderen.
Und ich sehe gerade, Sie tragen zum Beispiel zwei silberne Armreifen mit der Inschrift Grandmother. Ihre Großmutter hat ja in ihrem Leben eine sehr zentrale Rolle gespielt und Sie haben sie 1938 auch zum letzten Mal dann gesehen.
Die habe ich 1942 zum letzten Mal gesehen, als mein Vater benachrichtigt wurde. Es war ja von den Nazis, von der Gestapo, von der SS entsetzliche Art und Weise, dass sie diese ganzen Deportationsaufforderungen an die noch verbliebene Stelle, die die Juden noch betreut, geschickt haben. Juden mussten Juden in das Verderben schicken. Und das ist ja eine schreckliche Situation. Und mein Vater wurde benachrichtigt, dass von dem damaligen Leiter dieser Stelle, dass ein Transport mit älteren oder alten Leuten und mit Kindern vorgesehen ist und dass er einen von beiden auf die Liste setzen muss, meine Großmutter oder mich. Wie ich dann nachher erfahren habe, hat sie sich sofort bereit erklärt. Das war nicht in meiner Gegenwart, obwohl ich war ein Einzelkind, natürlich vieles mitbekommen habe. Und man hat genau erkennen können, zuerst hat man den Juden Angst gemacht, indem man sie zu nachtschlafender Zeit aufgeweckt hat, in die Wohnungen gegangen ist, Verschiedenes mitgenommen hat. Also das waren alles Dinge, wo die Juden eigentlich schon wussten, dass für sie bittere Zeiten beginnen. Die Auswanderungsfrage war nicht so leicht. Es gab nicht sehr viele Länder, die Juden überhaupt aufnehmen wollten. Und deswegen sind wir da geblieben. Und meine Großmutter ist dann aufgrund Deportationsaufforderung nach Theresienstadt gebracht worden und dort ermordet worden.
Man sollte noch ergänzen, dass Ihre Großmutter auch deswegen eine so zentrale Rolle in Ihrem Leben gespielt hat, weil sie so ein bisschen die Mutterstelle eingenommen hat. Ihre Mutter hat sich ja von ihrem Vater...
Sie hat nicht nur ein bisschen, sondern sie hat die Mutterstelle so fantastisch an mir ausgeübt, die ich bei meiner Mutter nie erlebt habe, muss ich schon offen und ehrlich sagen.
Also sie haben sich ja auch getrennt von ihrem Vater.
Ja, und dann war ja sowieso die Scheidung im Raum und meine Großmutter sich ganz uns zur Verfügung gestellt hat und mich dann auch erzogen hat. Und vieles, was heute noch bei mir, sei es an den Feiertagen oder sonst wo, in Erinnerung ist und was ich auch dementsprechend ausführe, da komme ich noch auf die Erziehung meiner Großmutter zurück. Wie man Feiertage gestaltet, wie man eine Kerze anzündet und lauter so kleine Dinge, die man als Kind in Erinnerung hat, die aber auch in der Neuzeit, in der wir heute leben, angebracht werden können.
Ihre Mutter hat, das beschreiben Sie in Ihrem Buch, auch Sie später einmal auf der Straße getroffen haben, aber dass Ihre Mutter weggeguckt hat und da war sie schon geschieden und hat
ja, damals war sie jüdisch und hat dann natürlich das Judentum aufgegeben, weil so, das hat man von ihr gefordert und sich scheiden lassen.
Sich scheiden lassen und hat dann auch ihr eigenes Kind quasi verleugnet. Ist das richtig? Konnten Sie ihr jemals verzeihen?
Das hat sich bei mir schon tief eingegraben. So ein Kind ist da sehr empfindlich. Und ich habe sicherlich nicht verstanden, warum sie das macht, dass sie sich schützen wollte. Das habe ich sicher damals nicht verstanden. Das habe ich erst verstanden, als ich schon selber ein bisschen klüger war, dass das nur ein Schutz für sie war. Aber auf der anderen Seite hat mir das damals sehr, sehr wehgetan.
Jetzt sind Sie dann von der Stadt sozusagen aufs Land gewechselt. Aus dem Stadtkind wurde das Landkind, weil Sie dort versteckt werden mussten. Sie mussten ja München verlassen. Wie sah denn da Ihr neues Leben auf diesem Bauernhof in Mittelfranken aus?
Ja gut, also ich meine, ich kam aus einem gut bürgerlichen Hause mit all den schönen Dingen, die man in einem bürgerlichen Hause, besonders in der damaligen Zeit, erlebt. Und dann kam ich in eine Umgebung, die ich überhaupt nicht kannte und wo ich überhaupt keine Ahnung hatte, mit welch kargen Mitteln damals die Bauern gelebt haben. Und so war auch mein Eindruck, als ich dorthin kam. Aber ich wusste ganz genau, dass eventuell eine Chance besteht, wenn die mich aufnehmen werden. Beziehungsweise es war ja da, am Anfang nur von kurzer Zeit die Rede. Und da hat mich mein Vater in den Zeiten vorher öfter schon mal weggeschickt, wo ich plötzlich dann irgendwo war und wo ich nie sein wollte. Das habe ich noch sehr in Erinnerung. Das war in einigen Vororten von Münchens. Mal war ich in einem Kloster, immer nur für ein paar Tage, aber das waren wahrscheinlich diese gefährlichen Tage, wo er mich aus dem Verkehr ziehen wollte, obwohl ich ja natürlich gelistet war. Aber es war so. Das hat sich natürlich auch bei mir tief eingegraben, dass ich langsam eine gewisse Angst hatte, die Menschen auf dem Bauernhof dadurch besänftigt haben, dass sie gesagt haben, dass sie mich für eine Zeit aufnehmen wollen. War natürlich immer die Frage im Vordergrund, wie kann ich denn da legal leben? Das war nicht gelöst und das hat sich dann wie durch ein Wunder selbst gelöst, aber das konnte man ja sich nicht vorstellen. Die Dame, die ich schon kannte, die bei meinem Onkel in Nürnberg das Haus geführt hat, die war sehr religiös, in katholischer Hinsicht äußerst religiös. Und da hat man ihr dann ein außereheliches Kind zu damaligen Zeiten angedichtet, das sie sofort übernommen hat. Also das war wie ein Wunder. Der Dorfklatsch hat, man hat ihr das direkt ins Gesicht gesagt, jetzt kommst du mit deinem Bankert.
Also sie war dann auch stigmatisiert dadurch,
ja,
dass sie
ja, die war absolut stigmatisiert und das hat sie aber sehr schnell akzeptiert. Und das habe ich sie nach 45 gefragt, warum sie das eigentlich getan haben, warum sie das Leben, ihr Leben und das Leben ihrer Familie, also es war noch eine Schwester da und ein älterer Vater, warum sie das riskiert hatte. Weil es war ja nicht so einfach, damals jüdischen Menschen eine Unterschlupf zu geben, geschweige denn ihnen zu helfen. Und da hat sie mir gesagt, weil sie sich gedacht hat, wenn sie was Gutes tut, kommen vielleicht ihre Brüder, die beim Militär im Zweiten Weltkrieg waren, lebend und unverwundet zurück. Und das war der Fall.
Und sie hatte auch einen Verbündeten, der Pfarrer war auch eingeweiht.
Und das war der Einzige, das musste sie ja machen. Das kann ich auch verstehen, dass sie das getan hat, dass sie da mit offenen Karten gespielt hat und gesagt hat, wer ich bin. Und dass sie mich eben aufgenommen hat, um mich vielleicht retten zu können. Und also, das hat der Pfarrer 100% mitgespielt.
Also eigentlich schon auch eine mutige Entscheidung von dieser Hausangestellten oder dieser
Bauernfrau? Ja, eine sehr, sehr mutige Entscheidung. Die habe ich eigentlich lange Zeit, später natürlich, wie ich schon etwas klüger war, nicht verstanden. Und darum habe ich sie gefragt, warum sie das getan hat.
Man darf sie auch mal nennen, Crescentia Hummel heißt ja die Dame. Ich könnte mir auch vorstellen, dass da auch einige heikle Situationen oder gefährliche Situationen vielleicht entstanden sind, weil man weiß ja, Dorfklatsch, das trägt sich dann ja vielleicht auch zu irgendwelchen NS-Stellen.
Ja, die waren eigentlich sehr zufrieden, dass sie ihr das außereheliche Kind anhängen konnten, um zu beweisen, dass wenn man sehr fromm und sehr religiös ist, auch ein Mensch ist. Aber das hat dann natürlich dann nicht gefruchtet. Danach 45 haben sie sich alle sehr entschuldigt und haben dann gewusst, wer ich bin.
Es wird zwar Zeitgenossen mit Charlotte Knobloch. Sie ist Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern. Sie waren ja, wie gesagt, nur ein junges Mädchen. Hinterlässt so etwas nicht traumatische Spuren? Also einmal die Erfahrungen in München, die brennende Synagoge, das Haus verlassen zu müssen, die Großmutter, die man verlässt, der Vater, der zurückbleibt und dann sitzt man dann auf einmal dort auf dem Land. Wie kommt man als Kind damit klar?
Es waren sehr schwere Zeiten für mich. Erstens mal wollte ich wieder zurück zu meinem Vater. Zweitens mal wusste ich genau, weil ich ja die ganzen Deportationsgespräche, wo die Leute mit großer Verzweiflung zu meinem Vater kamen, mit angehört habe, hatte ich mir große Sorgen gemacht. Großmutter weg, Vater wusste ich ja nichts von ihm. Diese Probleme, die ich da hatte, habe ich nur mit den Tieren geteilt, die mir aufmerksam zugehört haben, habe ich mir eingebildet. Es war aber auch der Fall, weil wenn man mit Tieren spricht, dann reagieren sie irgendwie, dass sie zumindest ruhig sind. Und ich habe mir damals gedacht, sie verstehen mich und habe da verschiedene traurige Zeiten meinerseits mit den Tieren, ganz egal wer das war, verbracht und habe mit denen geredet. Das waren dann für mich die schönen Zeiten, die ich dort verbracht habe. Aber die Leute waren sehr gut zu mir. Gut, damals mussten alle Kinder auf den Feldern mitarbeiten. Es gab ja keine Männer, es gab ja keine Leute mehr. Also es mussten die Kinder. Das habe ich aber auch sehr gern gemacht. Deswegen liebe ich heute noch die Landwirtschaft und bin immer gerne bereit, die Landwirtschaft auch zu verteidigen.
Und dann ist es tatsächlich passiert, dass Ihr Vater Sie nach Kriegsende wieder abholen konnte. Das war ja auch sicherlich ein großer Moment, als er dann kam, um Sie mit nach Hause zu nehmen. Sie sind dann nach München zurückgegangen. War das klar, dass Sie dann in München bleiben werden und einen Neuanfang wagen? Oder standen Sie dann auch eher so wieder also dem Absprung?
Ich wollte auf keinen Fall, überhaupt nicht. Also ich habe ja längere Zeit nichts von meinem Vater gehört, weil der war im Spital, der war sehr entkräftet. Und die Möglichkeit war für mich nicht vorhanden, nach München zurückzukehren und all die Menschen wiederzusehen, die uns beschmutzt, beleidigt und angespuckt haben, was ja auch der Fall war im Laufe der Jahre. Die wollte ich nicht sehen, aber ich musste sie dann sehen. Und ich hatte recht, die haben sich komplett verändert und waren liebenswürdig, nett und freundlich. Und diejenigen, die mich am schlechtesten behandelt haben, sozusagen im Umgang, die sind zu meinem Vater gekommen und wollten für die Entnazifizierung eine positive Bescheinigung haben, dass sie sich immer sehr gut für Juden eingesetzt haben.
So wie diese eine Hausmeisterin, der sie dann die Tür vor der Nase zugeknallt
genau
haben.
So ist es, genau so ist es. Das war natürlich für mich schon sehr problematisch, mit diesen Menschen wieder zu leben. Habe die Auswanderung betrieben, habe meinen Mann kennengelernt, der auch auswandern wollte. Wir haben uns dann auf Amerika geeinigt. Er wollte zuerst nach Australien und hat sich dann aber auch auf Amerika umschulen lassen. Wir haben dann versucht, all diese Unterlagen für eine Ausreise an amerikanische Organisationen, die das unternommen haben. Aber wir mussten natürlich einen Beruf haben. Und dann lernte ich Damenschneiderin und habe dann geheiratet. Und mein Mann hat eine Spiegelfabrikation, das waren damals so Angebote, da gab es spezielle Schulen, die Leute ausgebildet haben für irgendwelche handwerkliche Berufe. Das waren die ORT-Schulen, die kamen aus Amerika. Also das war schon alles organisiert. Aber bei uns haben sich dann unsere Kinder angesagt und wir haben diese ganze Ausreise dann zurückgestellt, weil wir Angst hatten, ohne Sprache, mit zwei kleinen Kindern in ein fremdes Land zu gehen. Das war nicht das Richtige. Mein Vater war damals sehr glücklich, dass wir uns da umentschieden haben. Aber wie gesagt, die Koffer waren nie ausgepackt.
Wie schafft man es dann überhaupt wieder, ein Vertrauen zu dieser Umgebung aufzubauen, die man also feindlich erlebt hat, die einen verraten hat, die zum Mörder wurde? Also wie schafft man das? Verdrängt man das dann einfach?
Man sucht nicht das Miteinander. Keiner blieb freiwillig hier. Und jeder hat seine eigene Geschichte gehabt. Und wir haben uns dann unser eigenes Ghetto gesucht, weil man ja mit der Außenwelt keine Verbindung hatte. Die Kinder gingen zwar dann in öffentliche Schulen, sie hatten aber nie Schulfreunde nach Hause bringen können. Das Interesse war auch beiderseitig nicht vorhanden.
Also Sie wollten auch nicht, dass Schulkinder
mit nach Hause kommen? Nein, man konnte ja nicht, es war immer noch das Land der Mörder. Wir haben auch nicht mit unseren Kindern gesprochen. Ich nehme an, dass der andere Teil auch nicht mit seinen Kindern gesprochen hat. Also man war ziemlich zurückgezogen, was die eigene Vergangenheit betrifft. Wurden aber von unseren Glaubensbrüdern und Schwestern aus dem Ausland sehr negativ behandelt, dass wir zurückgekehrt sind in ein Land der Mörder an unseren Familien. Das hat keiner verstanden. Und das war ein Riesenproblem. Also wenn wir ins Ausland dann gefahren sind und es wurde bekannt, dass wir aus Deutschland kommen, wurden wir auch dementsprechend behandelt.
Wie sind Sie mit dieser Kritik dann umgegangen?
Ja, wie gesagt, wir konnten ja das nicht verneinen. Wir haben nur immer wieder, wenn man Ansprechpartner fand, die bereit waren oder die von sich aus gefragt hatten, warum ist das so, warum seid ihr da noch dort, wo wir dann ganz klar berichten konnten, das ist ein anderes Deutschland. Das ist eine wirklich freiheitliche Demokratie, die sich sehr um die jüdischen Überlebenden kümmert. Und auch, wie gesagt, das Land sich bekennt zu der Vergangenheit. Also auch hier viel Entscheidendes unternehmen wollte, um den Menschen, die wieder Deutschland als ihre Zukunft, eventuelle Zukunft angesehen hatten, auch zu unterstützen.
Zählt vor einem solchen Hintergrund eigentlich noch der Heimatbegriff? Also ich könnte mir auch gut vorstellen.
Nicht der Heimatbegriff.
Ja, aber so, dass man eben sagt, ich gehe nicht weg, weil München ist eben mein Zuhause, da bin ich gut
geworden.
Nein,
es war lange Zeit nicht der Fall. Man hat im Ghetto gelebt. Ich habe immer einen Unterschied von meinen Kindern. Da ist die Jüngste ist 10 Jahre Unterschied. Und sie hat schon ein ganz anderes Leben mitgemacht als wie die Großen, die natürlich da auch sehr zurückgezogen leben mussten und sich nicht mit der Außenwelt abgegeben haben.
Wie hat sich das Verhältnis zur nichtjüdischen Umgebung normalisiert?
Das Verhältnis zur nichtjüdischen Umgebung hat sich verändert. Man kann es kaum glauben, aber es ist so, als der amerikanische Film Die Shoah nach Deutschland kam. Dieser Film berichtet von einem gutbürgerlichen Haus bis zum Ende in Auschwitz. Und da sind zum ersten Mal nach diesem Film Kontakte beiderseits vorhanden gewesen. Also ich sage immer, da hat man sich auf einer Brücke getroffen, ist oben zusammengekommen und hat sich die Hände gereicht. Das war wirklich eine Epoche, die man sich nicht vorstellen hat können. Aber genau dieser Film hat das aufgeweicht, diese starre Haltung von beiden Gruppierungen. Aus dem Nebeneinander ist ein Miteinander geworden und es hat sich aufgebaut und es ist bis zum heutigen Tag erhalten.
Und Sie führen das auch hauptsächlich mit auf diesen Film zurück?
Und es war Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Es waren ja schon Nachkommen da, auf der anderen Seite, nicht auf der jüdischen Seite, die dann auch von diesem Film überrascht waren und dann erst gesehen haben, was endlich das ehemalige Deutsche Reich verbrochen hat.
Wobei das Wissen um dieses Grauen des Holocaust, das war ja eigentlich auch schon sehr deutlich geworden in den 60er Jahren durch die Auschwitz-Prozesse, auch durch den Eichmann-Prozess. Also das, denke ich, hat ja auch in der Öffentlichkeit, auch in der deutschen Öffentlichkeit eine große Rolle gespielt, es wurde diskutiert. Wie haben Sie das erlebt? Hat das nichts ausgelöst oder hat das eher die Fronten noch verhärtet oder hat es dann auch zu einer, ja, vielleicht Reaktion in der deutschen Bevölkerung geführt, die war so, wir haben so viel Schuld auf uns geladen, wir wissen gar nicht, wie wir damit umgehen sollen.
Also das war sicher auch der Fall, dass die deutsche Bevölkerung auch, wenn sie die Zeitungsberichte, die ja über den Prozess geschrieben haben, wenn sie das gelesen haben, viele haben natürlich gemeint, das war wirklich nicht der Fall, das ist alles erlogen und wurden dann überzeugt in dem Prozess, dass es leider Gottes der Fall war. Was aber uns sehr berührt hat, war die Tatsache, dass die Zeugen, die da, und es waren eine Unmenge von Zeugen, die bestätigen mussten, was sie am eigenen Leib oder an den Erlebnissen ihrer Mithäftlinge erlebt haben, das hat die Menschen dermaßen belastet, dass sie das im Detail nochmal alles wiedergeben mussten, was sie erlebt haben, dass ich mir heute denke, man musste diesen Prozess führen, aber man hat nicht darüber nachgedacht, was man den Menschen antut, dass sie alles nach diesen Jahren, wo sie sich vielleicht schon ein bisschen mit der Umgebung angefreundet hatten, in der sie lebten, nicht mit den Menschen, dass sie das wieder enorm zurückgeworfen hatte. Auch die Zeugen, die man aus Israel hergebracht hat, die waren buchstäblich kaputt. Weil sie haben natürlich das, was sie erlebt haben, in all den Jahren, wo immer sie auch waren, verdrängt. Weil viele ja auch gar nicht weiterleben wollten, wie sie gesehen haben, dass sie keine Angehörigen mehr hatten, dass keiner mehr überlebt hat. Also ich meine, das waren ja Schicksale von einzelnen Menschen, die unbeschreiblich waren, aber die dann detailliert in dem Prozess, der ja auf der anderen Seite sehr gut war, aber die Menschen wurden da belastet. Und das kann ich mich sehr gut erinnern, dass wir da sehr viel mit Leuten gesprochen haben und sich bei denen bedankt haben, dass sie diese Last auf sich genommen haben.
Für die Aufklärung oder der NS-Verbrechen war es natürlich unumgänglich, diese Prozesse zu führen.
Ja, das war auf der anderen Seite, aber und wie gesagt, die Menschen haben da sehr darunter gelitten.
Und Aufklärung betreiben ja auch in gewisser Weise die vielen Gedenkstätten im Land, die in den ehemaligen Konzentrationslagern entstanden sind, aber auch eben Schulen, die sich mit Zeitzeugen noch auseinandersetzen.
Die es bald nicht mehr gibt.
Ja, umso wichtiger, wenn noch erzählt wird und wenn auch diese ganzen Berichte noch irgendwie weitergegeben werden. Wir haben auch in Berlin dieses Denkmal für die ermordeten Juden in Europa, ein sehr viel beachtetes und besuchtes Holocaust-Denkmal. Wie bewerten Sie denn die Art und Weise des Gedenken oder auch des Mahnens in Deutschland?
Also wenn Sie mich auf das Berliner Denkmal oder Mahnmal ansprechen, dann muss ich Ignaz Bubis seligen Angedenkens recht geben, der immer gesagt hat, das ist nicht unsere Gedenkstätte. Und wenn ich in Berlin bin und sehe, was sich da zwischen den einzelnen Stelen oder diesen Marmorbrocken abspielt, fröhlich lachen die Kinder, die sich da draufsetzen. Es kommt mir manchmal vor, dass nicht das Gedenken sich bei diesem Denkmal in Berlin so darstellt, wie ich mir es gewünscht hätte.
Wie würden Sie es sich wünschen?
Das eindrucksvollste Denkmal, das ich je in meinem Leben gesehen habe, wo ich dort gestanden bin und habe richtig geheult, das war Downtown Miami, ein Gedenken, wo man sieht, dass die Menschen oben auf die Spitze gehen wollen, um sich zu retten und diese Spitze nie erreicht haben. Und das ist als Denkmal so drastisch dargestellt, dass man sich mit jedem Menschen, der dort glaubte, Hilfe zu finden, wirklich verbunden gefühlt hat. Das ist ein Denkmal. Das sagt was aus. Aber nicht das Berliner Denkmal. Also ich muss den Ignaz-Bubis recht geben, aber ich meine, dass es wirklich nicht unser Denkmal ist.
Weil es eher so dieser Event-Gedenkkultur entgegenkommt und nicht eigentlich nicht, das provoziert, nicht, was Sie es, vielleicht
es,
wollen.
Es regt die Menschen nicht zum Überlegen an. Das sag ich. Es regt die Menschen nicht zum Gedenken an.
Regt so ein Tag wie der 27. Januar, der ja 1992 als offizieller Holocaust-Gedenktag eingeführt wurde, also ein Gedenktag an die nationalsozialistischen Verbrechen. Ist das eine richtige Form, ein richtiger Ansatz, der...
Also ich habe mich damals sehr gefreut, jetzt muss ich wieder Ignaz Bubis nennen, der damals mit dem damaligen Bundespräsidenten Herzog war, diesen Gedenktag eingerichtet hat. Man hat sich damals, da war ich ja auch dabei, noch Gedanken gemacht, welches Datum man nimmt. Und dieses Datum ist ja die Befreiung Auschwitz. Und das finde ich richtig. Und ich hoffe, dass dieser Gedenktag noch viele, viele Jahrzehnte bestehen bleibt, weil er ist doch aufrüttelnd, genauso wie das Konzentrationslager Auschwitz, das bei weitem nicht den anderen Konzentrationslager Gedenkstätten handelt, die sauber aufgeräumt mit neuen Gebäuden, die also nicht mehr das Bild eines Konzentrationslagers darstellen. In Auschwitz sieht man es leider zum großen Teil, was sich dort abgespielt hat. Da ist nichts aufgeräumt, da ist nichts erneuert, da ist es so, wie es war. Ich glaube, das ist die Gedenkstätte, die alle jungen Menschen besuchen sollten, weil da können sie mitbekommen, was eigentlich ihr eigenes Volk damals angerichtet hat.
Sie haben eben gesagt, die Zeitzeugen, die wird es jetzt nicht mehr allzu lange geben. Was bedeutet das dann, was muss man noch sozusagen auf den Weg bringen, damit es wichtig ist, dass diese Stimmen nicht in Vergessenheit geraten? Also was muss getan werden noch, dass nicht diese Generation, die eben immer an diesen Holocaust erinnert hat und auch eine Brücke gebildet hat für die nachkommenden Generationen, dass das nicht mit denen verschwindet?
Ich setze da große Hoffnungen auf junge Menschen. Klar muss man sie damit erziehen, dass sie bereit sind, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen und die dann ihre Gedanken und ihre Recherchen, die sie ja gemacht haben, die ja in vielerorts gemacht werden von jungen Menschen, auch an die Nächsten weitergeben. Und da habe ich also eine große Hoffnung, weil ich sehe, wie die heutigen jungen Leute sehr viel mehr von der Vergangenheit, von dieser Vergangenheit wissen, als es vor 10, 15 Jahren war, wo die alle, wenn ich was vorgetragen habe, gelangweilt drin gesessen sind und diesen Pflichtunterricht so schnell wie möglich beenden wollten. Das ist heute nicht der Fall. Sie sind interessiert, sie sind gut vorbereitet. Da hat sich sehr viel getan. Und dann, glaube ich, haben wir das Richtige erreicht, dass dieser 27. Januar nicht irgendein Gedenktag ist, sondern dass der schon bei den Menschen ein gewisses Überlegen und einen gewissen Gedankengang auslöst.
Frau Knobloch, Sie haben ja damals dann die deutsche Sektion von WIZO gegründet, also von Women's International Zionist Organization. Wie kam es zu diesem Engagement? Also war das für Sie wichtig, jetzt so auch die Stimme für die jüdischen Frauen zu erheben?
Wir wollten den Staat unterstützen, weil die WIZO hat sich ja für Senioren, für Kinder sehr vorbildlich eingesetzt. Und da wollten wir natürlich auch unseren Anteil geben und uns versuchen zu rehabilitieren, aufgrund der Vorwürfe, die man uns gemacht hat, dass wir in diesem Land leben.
Wäre meine Frage gewesen, warum engagiert man sich, wenn man solche Vorwürfe bekommt?
Ja, da wollten wir damals bei den ersten Anfängen, die sehr erfolgreich waren, muss ich sagen, weil es ist ja eine Hilfsorganisation, die finanziellen Mittel braucht, um verschiedene Einrichtungen in Israel zu unterstützen, was wir dann auch durchgeführt haben. Also wir wollten da was Gutes tun. Und es ist uns dann auch gelungen.
Ist das eigentlich dann mehr als so, ich sage es jetzt mal in Anführungsstrichen, das übliche Frauen Engagement, was Frauen machen, also sich wohltätig zu engagieren, oder ist Vizo auch eine politische Organisation, oder ist das eben eher ein Teil, was dann im Jüdischen Frauenbund, das ist ja auch eine Organisation, zu der Sie gehören,
ja, ausmacht? Ja, der Jüdische Frauenbund war der Zusammenschluss der Frauenvereine in den einzelnen Gemeinden. Der Frauenbund hat nichts mit der Vizo zu tun gehabt, das war ein rein örtlicher Verein, eine Dachorganisation für alle jüdischen Gemeinden, die damals schon existiert haben und die also Frauenvereine hatten, die sich für Menschen interessierten, die also Unterstützung und Hilfe brauchen bis zum heutigen Tag. Also den gibt es noch und die haben sehr viel zu tun. Man glaubt es kaum, welche Armut oft noch bei den jüdischen Menschen vorhanden ist, besonders den Älteren, die Sozialhilfe brauchen, weil die Renten nicht ausreichen.
Lassen Sie noch mal ganz kurz gucken, auch auf das jüdische Leben heute in Deutschland. Sie sind 2006 Präsidentin des Zentralrats der Juden geworden. Was war Ihnen wichtig? Was wollten Sie in diesem Amt für das jüdische Leben in Deutschland auch erreichen?
Es war mir sehr, sehr wichtig und es ist mir auch gelungen. Dann gab es zwei Dinge. Bubis, einer meiner Vorgänger, es war ja noch Spiegel dazwischen, er hat das getan, was jahrelang nicht vorhanden war, aber er hat das unternommen, was eigentlich den Weg geöffnet hat, 100% für ein Miteinander. Das zwar schon vorhanden war, aber trotzdem nicht in der Form, wie er es bereitet hat, weil er wollte Judentum zum Anfassen darstellen. Das hat er auch gemacht, er ist in die entferntesten Orte gereist, um sich vorzustellen, um sich darzustellen, um auf Fragen zu antworten, in kleinere Orte auch. Und hat also bewirkt, dass die Menschen endlich einmal einen Juden gesehen haben. Das hat mir so imponiert, dass ich mir gedacht habe, wenn ich mal noch zu seinen Lebzeiten, ich würde das genauso tun und habe es dann auch so gemacht. Das war die eine Seite. Ich bin auch, muss sagen, fast so wie er, wirklich ununterbrochen unterwegs gewesen, um mit Menschen zu sprechen, um Menschen zu überzeugen, dass man vielleicht dieses Miteinander weiter ausbauen sollte in ein Zusammenleben, das sich in nichts unterscheidet, sondern an den Menschen denkt, dem man gegenüber sitzt. Und das Zweite war für mich sehr, sehr wichtig, dass die ausländischen Organisationen, die zu dieser Zeit ihre Treffen und ihre Zusammenkünfte nie nach Deutschland verlegt haben, also Deutschland gemieden haben. Und es war kein so leichtes Unterfangen. Also ich muss sagen, da waren Länder dabei, ich war dann im Jüdischen Weltkongress und im Europäischen Kongress, da waren Länder dabei, die sich sehr lange geweigert haben, in Deutschland eine Veranstaltung durchzuführen. Es hat aber dann geklappt. Das waren so die zwei Hauptthemen, wo ich mir gedacht habe, das musst du erreichen. Die Akzeptanz einer Bundesrepublik Deutschland, die berechtigt ist, aus meiner Hinsicht, und das Judentum zum Anfassen auch weiterzuführen.
Judentum zum Anfassen, ein interessantes Stichwort, weil ich denke an zwei junge jüdische Vertreter, Sascha Munk beispielsweise oder Max Czolek. Sascha Munk, der inzwischen in die USA gegangen ist, und Max Czolek, der in Berlin lebt, jüdischer Lyriker und Kurator ist und gerade der jetzt eine Streitschrift verfasst hat. Und er will eben nicht mehr der Jude für die Deutschen sein, wie er sagt. Er will eben nicht mehr festgelegt werden auf diese drei Themen: Antisemitismus, Holocaust und Israel. Also da scheint sich doch auch ein ganz neues Selbstbewusstsein zu entwickeln, dass sich vielleicht so artikuliert, ich will so genommen werden, wie ich bin und nicht als Jude und nicht als Bayer oder und nicht als irgendwas, sondern nur als derjenige, der ich bin.
Ja gut, ich habe immer gesagt, wir dürfen uns nicht über den Holocaust definieren, das geht nicht. Da hätte das Judentum keine Zukunft. Wir müssen an unsere Nachkommen denken, die ja, wie soll ich sagen, in einer ganz anderen Umwelt aufwachsen, die stolze Juden sein sollen, das müssen wir ihnen beibringen. Aber die sich nicht mit Themen befassen müssen, so hofft man, die wir durcherleben mussten, sondern dass sie in einer freiheitlichen Demokratie leben können, das auch genießen, ist momentan nicht der Fall. Ich meine, der Antisemitismus hat zugenommen, der Judenhass hat zugenommen, Themen, die wir ansprechen müssen. Aber der Antisemitismus ist nicht nur ein Problem der jüdischen Gemeinschaft, ist das Problem der Gesamtgesellschaft. Wir haben ihn in der Mitte der Gesellschaft, wir haben ihn rechts und links und wir haben ihn bei den Muslimen. Und da müssen wir ansetzen, unseren jungen Menschen Mut zu machen, dagegen zu kämpfen, sich als Juden zu behaupten und als Juden weiterleben zu können. Das ist das noch, was ich erleben möchte, in der Form, wie ich mir es immer vorgestellt habe, natürlich jetzt einigen Störungen in dieser Hinsicht unterliege, die ich sehr problematisch finde und hoffe, dass wir dem standhalten können, so wie ich mir das vorstelle.
Aber jüdisches Leben ist auch sehr viel bunter und vielfältiger geworden. Das kann man auch konstatieren.
Ja, das ist die sogenannte Freiheit, die man in einem Land hat, das sich mit den eigenen Werten sehr befasst.
Ja, und ich finde es einfach aus vielleicht auch ein hoffnungsvolles Zeichen von Normalität, wenn man jetzt so ganz viele verschiedene Strömungen hat, also die einen, die eher orthodox unterwegs sind, die anderen, die eher liberal aufgestellt sind. Oder dann gibt es ja auch noch die vielen Zuwanderungen, die aus Russland, aus der ehemaligen Sowjetunion, aus Osteuropa hierher gekommen sind.
Die mit der jüdischen Religion ja gar nichts zu tun hatten, weil sie gar nicht durchgeführt haben. Nur die absoluten Senioren, die 90 erreicht haben, die können sich noch erinnern an ein jüdisches Leben, aber die anderen alle nicht. Das ist ein Thema, das uns viel Mühen gekostet hat, weil wir ja die Menschen aufnehmen müssen und die sich dann in ein Umfeld befinden, wo sie überhaupt nichts verstehen. Und da musste man sie erst heranführen und es war oft nicht so einfach, genau. Weil sie ja die Sprache auch lernen mussten.
Die Sprache lernen, kommen mit einem ganz anderen kulturellen Hintergrund und haben vielleicht auch andere Erwartungen auch an dieses Leben.
Absolut. Es war die Erwartung war, das kann ich ganz klar sagen, dass sie in ein Land kommen, wo Milch und Honig fließt. Und da sind sie leider Gottes sehr enttäuscht worden.
Wie gesagt, diese neue, junge, jüdische Generation, die so sich darstellt, auch eben in den Medien und so, die hat ein ganz interessantes Selbstbewusstsein. Und das finde ich, kann man ja auch als eine positive Entwicklung bezeichnen.
Ja, Sie dürfen nur Ihr Judentum nicht vergessen. Da lege ich großen Wert darauf, weil ich meine, das jüdische Leben wird ja bestimmt durch Menschen. Da will ich auch, dass das jüdische Leben wieder eine Zukunft hat. Wenn man sich vorstellt, hier in Bayern, in München, haben Juden seit dem 12. Jahrhundert gelebt. Und da muss ich leider immer wieder widersprechen, wenn wir auf die Höhe der Flüchtlinge gesetzt werden, dass wir auch jüdische Flüchtlinge sind. Ein Teil von uns sind jüdische Flüchtlinge, die aus der ehemaligen Sowjetunion kamen, weil da sich der Antisemitismus auch sehr stark breit machte und sie keine Zukunft gesehen haben, sind auch integriert. Aber wir müssen auch die Älteren, die sich hier noch nicht so einleben konnten, sehr stark unterstützen. Aber die Jungen haben es geschafft und die Kinder sind sehr klug, sind die Besten in den Schulen. Da haben wir große Erfolge gesehen und freuen uns darüber.
Frau Knoblauch, Sie haben sehr viel erreicht, auch in dem Verhältnis zur nichtjüdischen Umgebung. Was ist Ihnen für die Zukunft noch wichtig?
Also wir haben ja in unserer Gemeinde zum Beispiel Bildung für Kinder, folgende Einrichtungen. Wir haben ein Babyclub, wo Kinder von einem Jahr bis zu 3 Jahren aufgenommen werden. Dann haben wir den anschließenden Kindergarten. Dann haben wir die anschließende Kindergrundschule und dann haben wir weiterhin das jüdische Gymnasium. Also von der Geburt bis zum Abitur können sie unterrichtet werden. Wo ich sehr interessiert bin und wo ich das auch immer durchsetzen konnte, ist die Tatsache, dass wir nicht nur jüdische, sondern auch nicht jüdische Kinder in diesen Bildungsbereichen mit aufnehmen und sie auch erziehen. Die Kinder dann auch wissen müssen für ihre weitere Zukunft und für ihr Leben, dass es auch andere gibt, dass es auch nichtjüdische Menschen gibt, dass man auch den Respekt und die Anerkennung diesen Menschen geben muss, die nicht die jüdische Religion haben und ebenso die anderen auch den Respekt gegenüber den jüdischen Teilnehmern, den jüdischen Kindern haben. Das ist mir sehr, sehr wichtig und ich glaube, da haben wir auch Erfolge, aber das sind alle die Dinge, die ich sehe, dass wir für die Zukunft wirklich benötigen, damit wir das erreichen, was wir eigentlich erreichen wollen, dass es keinen Unterschied gibt zwischen Menschen, die eine andere Hautfarbe haben, die andere Sprache sprechen, die eine andere Religion haben, sondern dass das eine gemeinsame Gruppe ist, die sich nicht über diese Themen unterhält, sondern über das, was der Mensch zu bieten hat. Das ist wichtig. Und das sollten die Kinder lernen in der Erziehung, die sie da bei uns genießen, von beiden Seiten, von jüdischen und von nichtjüdischen Kindern. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, weil ich höre immer wieder dann Kinder, die dann später weggehen, sie erinnern sich sehr gerne an die Feiertage, an die jüdischen Feiertage, an das Leben mit den jüdischen Kindern. Also das ist sehr wichtig, weil eben das Judentum zum Anfassen erst durch Ignaz Bubis entstanden ist und da haben wir einen richtigen Schritt getan.